I believe we had a very productive meeting. There were many, many points that we agreed on, most of them, I would say, a couple of big ones. So there's no deal until there's a deal. We hope to have that in the future, but let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5,000, 6,000, 7,000, thousands of people a week from being killed. And President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much. And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon.
So, herzlich willkommen zu einer schnellen, kurzen, aber wichtigen Sitzung des Sicherheitsrates. Bei uns ist Carlo Masala und wir sprechen über Alaska. Wir sprechen darüber, was da passiert ist mit Donald Trump und Wladimir Putin und wir versuchen das für euch mal ein bisschen einzuordnen und ins rechte Licht zu rücken. Herzlich willkommen, Carlo. Schön, dass das so kurzfristig geklappt hat. Hallo, Peter.
Hallo, Timon. Hallo, Carlo.
Hallo, Timon. Hallo, Peter. Danke für die Einladung.
Carlo, wie müssen wir das verstehen, was wir da gesehen haben? Wladimir Putin fliegt nach Alaska, die ganze Welt hält die Luft an. Er wird empfangen auf einem roten Teppich, klatschend von Donald Trump. Ein B-2-Bomber fliegt über die Köpfe der beiden Präsidenten hinweg. Und Putin ist, so würde ich das wahrnehmen, wieder integriert auf der Weltbühne angekommen. Ist das richtig?
Also ja, zunächst einmal, also der Gipfel hatte ganz, ganz viele normale Elemente und das kann Peter sicherlich sozusagen mehr dazu sagen als ich, ne? Also wenn halt ein Staatsgast kommt, dann rollt man den roten Teppich aus. So, ne?
Und, kein Grund zur Aufregung dann, quasi.
Genau, das sind so ganz normale Elemente eines jeden Staatsbesuches. Daneben gab es irritierende Elemente. Also ein amerikanischer Präsident, der während Putin auf ihn zuläuft auf dem roten Teppich, anfängt zu klatschen, das ist schon ein bisschen irritierend. Ein amerikanischer Präsident, der einen russischen Präsidenten in seinem eigenen Wagen mitnimmt zum Veranstaltungsort. Und ich glaube, das ist das erste Mal seit Winston Churchill, dass jemand in den Präsidentenwagen steigen durfte. Das ist schon ein bisschen irritierend. Und ich fand die B2 auch irritierend, weil ich nicht weiß sozusagen, hat man da jetzt eine subtile Machtdemonstration gemacht?
Show Forces quasi.
Um dem Putin zu sagen, guck mal, was wir haben. Und du weißt ganz genau, die können tief bis nach Russland fliegen. Ne? Oder sozusagen hat man gedacht, man zeigt einfach mal so generell ein bisschen Flugzeug. Mhm. Also es gab normale Elemente, es gab irritierende Elemente.
Aber Carlo, jetzt mal ganz im Ernst. Das irritiert uns doch nicht mehr. Das stimmt doch überhaupt nicht, was du da sagst. Es ist doch überhaupt nicht irritierend. Das ist doch normal bei Trump.
Ja, aber dass er geklatscht hat, hat mich echt irritiert.
Einer muss da die Gegenrede jetzt halten. Mich hat schon der Einstieg von Timon, da habe ich schon innerlich den Kopf geschüttelt. Weil was soll man denn machen? Soll man ihn mit Buhrufe empfangen? Das ist der russische Präsident. Das ist doch total egal, ob das ein Despot ist oder nicht. Der hat so empfangen zu werden, wie sich das für den Präsidenten eines Landes wie Russland gehört. Und dazu gehört roter Teppich und alle Ehrenbezeigungen, ob er die verdient hat oder nicht. Das gehört sich halt.
Ja.
Und da kann man sich zwar aufregen, aber dann darf man halt nicht einladen. Ja. Und die anderen Dinge, auch ganz ehrlich, mich regt das nicht auf. Das ist normal bei Trump. Und deswegen würde ich gerne auf den wesentlichen Punkt kommen. Ist der Gipfel oder dieses Treffen, ich weiß gar nicht, ob man das Gipfel nennen kann, ist es wie Shakespeare viel Lärm um nichts?
Nein.
Einfach eine gute Show? Oder was ist jetzt die Quintessenz? Es geht doch um die Quintessenz, nicht um die äußeren Bilder. Die haben doch alle gesehen.
Nee, also
Carlo, sag mir mal, was ist für dich die Quintessenz?
Es geht schon auch um Bilder, ne? Also es geht schon auch, also diese B2B-Geschichte ist halt auch ein Bild. Das ist, da geht's schon drum, Peter. Und wir wissen beide, dass Bilder am Ende des Tages halt das ist, was hängen bleibt.
Ja, aber ganz ehrlich, nee, sehe ich anders. Bilder stellst du auch, um von der eigentlichen Sache abzulenken. Da reden alle über die Bilder und keiner redet darüber, dass eigentlich nichts passiert.
Ich glaube, wir müssen
ist.
Über beides reden. Wir müssen darüber reden, zum einen, wie hat es gewirkt so und was wird dann...
Also ich sag mal, ich will jetzt mal reinkommen, ne, mit Bilder und Symbolik.
Ja, sehr gut.
Also wie gesagt, mich hat das Klatschen irritiert. Mag sein, Peter, dass du recht hast, dass man das von Trump erwarten muss. Aber zum Beispiel auch, und das fand ich so, was nicht den Usancen entspricht, die Pressekonferenz. Putin redet zuerst. Trump redet erst danach. Normalerweise redet der Gast zuerst. Also bei uns würde Friedrich Merz zuerst ein Statement abgeben. Und dann an, genau, der Gastgeber. Und dann an den jeweiligen Gast weiterleiten. Es ist eigentlich auch nicht normal, dass der Gast dreimal so lange redet wie der Gastgeber. Ja, also so altes. Jetzt mal auf dieser Ebene. Im Kern zu kommen.
Aber auch da ganz kurz, Carlo. Ich hatte eben gerade innerlich gesagt, nee, jetzt höre ich auf, Carlo zu widersprechen, weil meistens sind wir ja einer Meinung auch da. das kannst du natürlich auch genau umgekehrt deuten. Also erstmal, Trump hat wahrscheinlich nicht so viel zu sagen wie Putin.
Das stimmt.
Deswegen redet er kürzer. Und zweitens, es ist natürlich auch eine krasse Machtdemonstration, wenn man den Gast zwingt, zuerst was zu sagen, weil er hat das letzte Wort. Und das ist eigentlich unhöflich gegenüber Putin. Das ist keine Respektsbekundung.
Okay.
Das ist unhöflich. Punkt, das ist nach dem Motto, der Letzte, der vom Platz geht, bin ich. Und ich sage euch am Ende, wie ihr das zu sehen habt. Mal gucken, was Putin erzählt.
Okay.
Also da würde ich sagen, das ist eigentlich das Gegenteil von allen Dingen, die wir vorher gesehen haben und die natürlich befremdlich sind mit dem Bomber in der Luft und so weiter. Bin ich ja bei euch.
Na? Aber jetzt zum Kern.
Genau.
Das war nicht viel Lärm um nichts. Und dazu muss man neben dem Gipfel das, was heute Morgen passiert ist, sehen. Also gestern nach Abschluss des Gipfels, wie gesagt, die Pressekonferenz, dann die beiden Interviews, die Trump Fox News gegeben hat. Und das war alles sehr kryptisch. In vielen Dingen waren wir sozusagen einer Meinung, aber es gibt noch so ein paar Sachen, wo wir keiner Meinung sind. Es gibt keinen Deal, solange es keinen Deal gibt. Also das war so, wir haben uns auf Sachen geeinigt, aber ich will euch das nicht sagen, auf was wir uns geeinigt haben. Ich will euch auch nicht sagen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren. So, jetzt hat Trump gestern, also heute Morgen, gestern Nacht für ihn, aber heute Morgen, Zelensky und die Europäer debrieft. Ich weiß nicht, welche Europäer, also Merz war da drunter, aber wer da noch dabei war, weiß ich nicht. Ich glaube, Meloni und Sarkozy waren auch dabei. Starmer sicherlich auch.
Und du meinst Macron?
Ja, Macron, Entschuldigung. Und hat dann gesagt, und das ist von ihm selbst bestätigt worden, also Putin würde einen Waffenstillstand kategorisch ablehnen und will ein umfassendes Friedensabkommen. Und auch er, Trump, sei der Meinung, ein schnelles, ne, umfassend versus schnell, ein schnelles Friedensabkommen sei besser als ein Waffenstillstand, weil die seien ja ohnehin brüchig. Also das Ergebnis des Gipfels, das uns interessieren sollte als Europäer, ist letzten Endes, dass Trump wieder dort ist, wo er im Februar diesen Jahres war, nämlich an der Seite von Putin. Ja, es ist ja Putins Sequenz, der gesagt hat, Waffenstillstand, darüber verhandeln wir nicht. Erstmal verhandeln wir sozusagen über die Frage, ziehen sich die Ukrainer aus bestimmten Oblasten zurück? Wo frieren wir eine Waffenstillstandslinie ein? Und dann reden wir erst über einen allgemeinen Waffenstillstand. Jetzt schließt sich Putin Trumps Forderungen an. Kein Waffenstillstand, schneller Friedensschluss, das ist Trump, umfassender Friedensschluss, das ist Putin. Und damit ist Trump wieder dort, wo er im Februar war, und damit ist Trump wieder näher an Putin gerückt. Und all das, was letzte Woche Mittwoch zwischen den Europäern unter der Führung von Friedrich Merz und Trump vereinbart worden ist, ja, diese 5 Punkte, die spielen da überhaupt gar keine Rolle mehr. Außer vielleicht der Punkt Sicherheitsgarantien. Der ist so mehrmals erwähnt worden, aber auch sehr vage, sodass wir nicht wissen, was eigentlich damit gemeint ist. Definitiv keine NATO-Mitgliedschaft.
Gut, jetzt würde ich dich fragen wollen.
Ja.
Wir sind ein halbes Jahr weiter. Die Europäer wussten um die Volatilität der amerikanischen Position. Am Ende ist es ja sowieso der Krieg in unserem Vorgarten und nicht im Vorgarten der Amerikaner. Es ist ja nicht absehbar, dass die Ukraine sich auf diesen Weg überhaupt begibt. Wenn Zelensky jetzt sagt, nee, also ganz ehrlich, ohne Waffenstillstand, ich setze mich in keine Verhandlungsrunde, und wenn die Europäer hart bleiben und sagen, so machen wir das nicht, und wir dann eben versuchen, das zu kompensieren, was die Amerikaner liefern, ist dann die Frage, ob es dann wirklich überhaupt eine Veränderung der Lage gibt. Oder wir uns wieder anfangen, im Kreis zu drehen.
Nee, ich bin da völlig bei dir. Aber was du ansprichst, Peter, ist bislang noch nicht die Politik Europas gewesen. Das muss man ganz einfach sagen. Wir haben eine ziemliche Geschlossenheit Europas bei der Frage, unter welchen Bedingungen kann dieser Krieg aufhören. Aber wir orientieren uns noch immer an der amerikanischen Politik und den amerikanischen Wendungen. Das heißt, Europa wird, nimm den letzten Mittwoch, überraschenderweise, es gibt ein Treffen zwischen Putin und Trump. Große Panik, Friedrich Merz gelingt es, diese Koalition zusammenzuschmieden, schafft es sogar, dass die Amerikaner sagen, na gut, wir begeben uns in einen Videocall. Und schafft es, dass am Ende der Eindruck entsteht, okay, die Europäer haben die Amerikaner wieder auf Spur gebracht. Und ich weiß, dass ich nach diesem Treffen getwittert habe, die entscheidende Frage wird jetzt sein, ob sich Trump in 2 Tagen noch daran hält oder sich überhaupt daran erinnern kann. So. Und wie wir gesehen haben, er hat sich nicht dran gehalten oder konnte sich nicht mehr daran erinnern. Was ich
Aber
meine
ist, es
ist
dann,
Moment,
ja, Entschuldigung.
Was ich meine ist, wir haben keine eigenständige Politik, die wir mit den Amerikanern koordinieren. Sondern was wir haben, ist sozusagen dann Einigkeit, wenn wir sehen, die Amerikaner fangen an, einen Kurswechsel zu vollziehen. Und dann versuchen wir, über eine große Geschlossenheit die Amerikaner wieder einzufangen. Und ich glaube, das muss aufhören. Ja, also wir müssen sozusagen unsere eigenen Prioritäten definieren, sie mit finanziellen Mitteln hinterlegen, klar mit den Amerikanern koordinieren, aber wir können nicht weiter, das hätte ich auch vor einem halben Jahr so gesagt, immer gucken, was ist die nächste Wolte aus Washington und wie versuchen wir dann Einfluss zu nehmen, dass die dann doch nicht so schlimm wird, wie wir denken. Weil, was du es gesagt hast, wir Europäer müssen mit dem Ausgang irgendwelcher Verhandlungen leben. Nicht die Amerikaner, sondern wir Europäer. Und da brauchen wir eine eigene Strategie.
Könnte man jetzt, um uns selbst ein bisschen zu beruhigen, nicht sagen, naja gut, dann müssen wir halt demnächst mal wieder mit Trump telefonieren, dann hat er unsere Position wieder. Also wenn das so ist, dass immer das gilt, was sein letzter Gesprächspartner ihm sozusagen zugerufen hat, so ein bisschen ist es ja wohl so, dann müssen wir einfach nur sehen, unsere diplomatischen Kontakte intensivieren. Und dann ist es eben umso wichtiger, dass unser jetziger Bundeskanzler im Gegensatz zu seinem Vorgänger offensichtlich einen Draht zu Donald Trump hat, dass der ans Telefon geht, wenn er anruft oder ihn sogar mal anruft.
Absolut.
Ist das da nicht das Entscheidende? Also müssen wir sagen, okay, neben der Frage, haben wir eine eigene Position als Europäer, lasst uns mit Trump häufiger reden, auch wenn uns das schwerfällt. Und dann haben wir innenpolitisch natürlich schwierige Debatten, weil die Leute sagen, was macht ihr da dauernd mit dem Trump? Der ist doch irre. Also es hat ja schon diese innenpolitische Komponente. Das ist ja nicht ganz, ganz leicht deswegen. Und fällt einem ja auch schwer, muss man ja ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie oft das geht, aber ich bin ganz froh, dass ich mit dem nicht an einem Tisch sitzen muss.
True. Ich teile das, aber ich würde ja immer sagen, wir müssen trotzdem alles dafür in petto haben, falls das dann letzten Endes doch scheitert. Und das haben wir momentan nicht. Wir haben einen Willen, eine Bereitschaft, aber ich glaube, vor 2 Tagen hat die Bundesregierung ein neues Waffenpaket für die Ukraine verabschiedet von 500 Millionen Euro. Gehen wir mal 1,5 Jahre zurück, worüber wir damals geredet haben an Summen. Ja, so, wir liefern immer weniger. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Und damit können wir natürlich nicht auch eine gewisse Alternative darstellen, falls die Vereinigten Staaten sich entscheiden und das Risiko gehen wir immer ein, zu sagen, so, wir sind jetzt draußen. Wir verabschieden uns komplett aus diesem Ding. Ihr könnt zusehen, wie ihr das alleine hinbekommt. Da haben wir noch immer sozusagen nur den Willen, aber nicht sozusagen die Mittel. Und ich finde, du musst die Doppelstrategie fahren. Ja, dich unabhängiger von den amerikanischen Wolten zu machen. Und ich sage nicht, die USA zu ignorieren. Die sind der wichtigste Akteur. Noch immer in diesem Konflikt. Du musst weiterhin auf Trump einwirken, aber du musst alles bereit haben, falls das Ganze scheitert. Und da sind wir noch lange nicht.
Carlo, wie bewertest du diese Neuigkeiten, die wir dann gestern irgendwie kamen, kurz bevor dieser Gipfel begonnen hat, dass ursprünglich erst ein 4-Augen-Gespräch zwischen den beiden Präsidenten abgesagt wurde und dann quasi ein 3-zu-3-Gespräch daraus wurde?
Also, es gibt 2 unterschiedliche Informationen, warum das so passiert ist. Die einen sagen, Putin wollte das so oder die Russen wollten das so. Und die anderen sagen, es war eine amerikanische Idee. Ich weiß nicht, was stimmt. Ich sage jetzt nur mal so, wenn es eine amerikanische Idee war, dann glaube ich, ist irgendwelchen Leuten in Washington aufgefallen, dass es vielleicht doch nicht so cool ist, Trump mit Putin allein in einem Raum zu lassen. Und dass man da besser sozusagen, also man kann ja über Rubio denken, was man will, aber es ist kein Dummkopf und es ist ein relativ kluger Mann. Und dass man sich dann gedacht hat, besser den Rubio noch dabei zu haben, der sozusagen verhindern kann, dass da irgendwie ganz, ganz komische Dinge passieren. Also wie gesagt, diese Erklärung gilt dann für den Fall, dass diese Initiative von den Amerikanern und nicht für den Russen kam. Ich gebe jetzt an Peter eine Frage zurück.
Ja.
Weil er der Erfahrene ist aus der Exekutive. Was mich also nicht irritiert hat, aber was ich ja schon ein bisschen komisch fand, und ich glaube, das ist so ein Ausdruck dessen, dass es aus amerikanischer Perspektive nicht so bombig gelaufen ist, ist, ich meine, du hast ja normalerweise, planst du so einen Gipfel, dann hast du einen Ablauf. Und dieser Ablauf sah ja vor, Trump, Putin alleine, dann wurde daraus 3-zu-3. Und danach trifft man sich in einer größeren Runde, wo die Finanzminister dabei sind. Und dann kommt das Mittagessen. Nach der 3-zu-3-Runde war Schluss. Ja, dann gab es die Pressekonferenz, es gab kein Mittagessen und dann war das ganze Ding zu Ende.
Und keine Rückfragen bei der Pressekonferenz.
Ja, das kommt auch noch dazu. Für mich sah das so aus, als ob in diesen 3-zu-3-Runden zumindest nicht so viel Einigkeit war, dass die Amerikaner gesagt haben, so jetzt reden wir auch über das, woran die Russen, glaube ich, auch ein großes Interesse gehabt hätten, eine Normalisierung der bilateralen ökonomischen Beziehungen. Weil ich kann mich nicht dran erinnern, aber das weißt du besser als ich, Peter, dass man normalerweise so schnell sowas umschmeißt, wenn man schon mal so einen Fahrplan für so einen Gipfel hat.
Also, ich sag mal so, das Essen nicht durchzuführen, ist ein Affront. Das kann passiert nur, wenn es eigentlich Uneinigkeit gab. Und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Gastgeber das Essen absagt.
Okay.
Das heißt, es kann eigentlich nur sein, dass die Russen gesagt haben, hier mit dem Essen, lass mal gut sein.
Okay.
Und das würde natürlich bedeuten, dass Putin in Wahrheit unzufrieden ist mit dem Ergebnis dieses Gipfels. Und deswegen hatte ich ja auch diese Frage gestellt, ist es viel Lärm um nichts? Und zwar nicht mit Blick auf das, was jetzt rausgekommen ist, sondern mit Blick auf die Erwartungen, die vorher mit diesem Treffen verknüpft waren. Ja. Das ist ja völlig überhöht worden, ja. Im Sinne von, jetzt werden Putin und Trump überall die Köpfe des restlichen Europas und der Ukraine hinweg eine Lösung finden. Ja. Und das ist definitiv ja nicht passiert.
Ja.
Sonst hätte es andere Aussagen in der Pressekonferenz gegeben. Ich meine, Trump hat eigentlich nichts gesagt. Mhm. Er hat gesagt, ja, es ist alles ganz großartig und wir sind uns einig, aber ich darf Ihnen nicht verraten, worüber wir uns einig sind. Naja, und so richtig einig sind wir uns eigentlich auch noch nicht. Mhm. Also es ist ja in Wahrheit auch wieder ein Nichtergebnis, sodass ich sagen würde, die Erwartungen, die der Gipfel vorher hatte, sind überhaupt nicht erfüllt worden.
Das stimmt.
Darüber reden wir nicht so sehr, wegen dieser krassen Bilder, die Timon ja sehr eindrücklich am Anfang geschildert hat. Und dass das Mittagessen nicht stattgefunden hat, kann eigentlich nur an einem Zerwürfnis liegen.
Okay, aber ich würde halt auch so weit gehen, also ja, du hast völlig recht, sozusagen, er hat die Erwartungen nicht erfüllt. Beide Seiten haben ja auch versucht, das Erwartungsmanagement runterzuschrauben. Ich habe irgendwann mal gesagt, Trump verhält sich so wie Angela Merkel. Also der schraubt die Erwartungen so runter, dass er alles, was danach kommt, als Erfolg verkaufen kann. Wie Angela Merkel in der Euro-Krise, die immer gesagt hat, ah, das wird alles ganz schwierig, wenn ich zum Europäischen Rat fahre. Vielleicht kriegen wir auch kein Ergebnis und dann jedes Ergebnis sozusagen als Erfolg verkaufen konnte. Und auch die Russen haben das ähnlich gemacht. Aber ich würde ja auch sagen, das Ding ist nicht gescheitert. Ja, weil es gab ja letzten Endes ein Ergebnis auf einer Minimalbasis. Also gescheitert ist das auch nicht. Deswegen war es irgendwo dazwischen. Ja.
Aber es ist doch so, das würdest du vielleicht so einordnen, wie ich das jetzt lese. Das ist jetzt trotzdem noch sehr offen. Also wir haben in dem Sinne keine neuen roten Linien, wir haben keine Linien, hinter die man nicht mehr zurückkommt, sondern im Prinzip kann morgen, wenn Trump mit dem Falschen telefoniert oder aus Versehen nochmal Putins Nummer wählt, die Welt wieder in einem völlig neuen Licht erstrahlen.
Ja, und wir haben noch was nicht.
Das ist halt inhärent bei Trump. Also du kannst nie über den Moment hinaus irgendwas interpretieren, weil in der Tat, ne, der kann morgen irgendwie, keine Ahnung, dann fliegt der Alexander Stubb wieder zu ihm runter, lässt ihn beim Golf gewinnen und dann ist er plötzlich wieder komplett auf der Seite der Europäer, weil der Alexander so ein cooler Kerl ist. Aber das kann dann auch nur 3 Tage halten, bis wieder was anderes passiert.
Aber wir haben auch noch was nicht. Wir haben keine Sanktionen.
Ja, das stimmt. Also, aber das ist ja das, was ich meine, sozusagen. Ne? Also er ist in dieses Treffen reingegangen mit Waffenstillstand. Und wenn kein Waffenstillstand, dann Sanktionen. Da ist das Ergebnis weder Waffenstillstand noch Sanktionen.
Ja. Aber ist es nicht so oder ist nicht anzunehmen, dass Putin, gerade wenn Finanzminister dabei war und so weiter, mit Trump darüber reden wollte, das, was es an Sanktionen gibt, wegzunehmen? Glaubt ihr nicht, dass der gesagt hat, hört zu, wir können ja über alles reden und so weiter, ich will ja auch gar nicht die ganze Ukraine, aber Donald, ganz ehrlich, was du da machst mit den Sanktionen gegen mein Land, das behindert doch alle unsere wirtschaftlichen Beziehungen, so können wir doch keine Geschäfte machen. Und wenn Trump dann gesagt hat, naja gut, aber die Sanktionen, die jetzt da sind, die sind da, auch das ist im Zweifel aus meiner Sicht schon ein Erfolg.
Ja, das ist richtig. Und jetzt kommen wir überein, sozusagen über diesen Gipfel in der Interpretation, weil mein Gefühl war, dieses Treffen in der größeren Runde fand nicht statt, weil die Amerikaner unzufrieden waren mit dem Treffen in der kleineren Runde. Und dass es dann nicht stattfand, könnte jetzt für deine These sprechen, dass die Russen dann das Mittagessen abgesagt haben. Weil für die Russen diese zweite größere Runde sicherlich die interessantere gewesen ist, weil in der Frage, wie sie sich zur Ukraine positionieren, waren sie eigentlich bretthart die ganze Zeit. Und auch auf der Pressekonferenz ist Putin keinen Millimeter davon abgewichen. Ja?
Also ist es insofern so, dass Putin eigentlich nicht als Sieger vom Platz geht, wie manche behaupten?
Nee, ja, er ist insofern ein Sieger und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, weil sozusagen diese Isolierung, die man versucht hat, seitens der USA und der Europäer und einige andere in den letzten 3 Jahren herbeizuführen, die ist jetzt von dem wichtigsten Staat in dieser Koalition durchbrochen worden. Und Putin kann das als massiven Erfolg zu Hause verkaufen, ne? Und er kann das natürlich auch als einen massiven Erfolg, das ist so eine Komponente, die wir oftmals übersehen, weil wir sehr auf Europa konzentriert sind, im globalen Süden verkaufen. Er ist jetzt nicht mehr der Paria. Ja. Die Amerikaner reden mit ihm. Und es gibt möglicherweise noch ein zweites Treffen, vielleicht sogar in Moskau.
Ja. Wobei, da würde ich sagen, dass allein das Treffen reicht für diese Botschaften und Bilder und er braucht für seine eigene Propaganda keine echten inhaltlichen Ergebnisse. Er kann allein aus den Bildern eine Erfolgsgeschichte zu Hause machen. Also insofern auch da würde ich wieder sagen, fair enough, aber da ist er sowieso zu Hause immer der Sieger. Egal, was in der Welt passiert, ist zu Hause Putin immer der Sieger.
Ja, aber
Wie ordnen wir es ein und was gestehen wir ihm zu?
Ja.
Aber ich habe für mich ganz viele Punkte auch nochmal, danke Carlo, die mich auch nochmal zum Nachdenken bringen, neben meinen eigenen Blickwinkel darauf.
Ja. Ich fand es einen spannenden Austausch.
Sehr spannend.
Timon, hast du noch was?
Nee, ich habe nichts mehr. Vielen herzlichen Dank. Gut, dass wir das eingerordnet haben. Knackige 20 Minuten. Danke, Carlo, für deine Perspektive. Peter, kann jetzt nach Hause fahren. Und
ist immer ein Fest mit Carlo, mit dir. Und Timon, ich mag deine Spitzfindigkeit.
Ja, die kriegst du jederzeit. Alles klar. Macht's gut. Die Sitzung ist geschlossen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Alles klar. Ciao.